Grober Rundfunk. Dinge gibt's, die gibt's gar nicht. Experimentaufbau, ein Studio, eine Person, Stimme, Dinge. Ich werde meinen Ort, an dem ich spreche, für Sie Echo orten. Ich sende Schallwellen an die mich umgebenden Dinge aus. Diese Schallwellen werden von diesen zurückgeworfen, so dass Rückschlüsse auf die Beschaffenheit der Dinge gezogen werden können. Den Schall erzeuge ich mit meiner Stimme. Der Selbstversuch wird von mir begleitend protokolliert.
Wie mit den Signalen, dass ein Sonargerät ausgibt, um beispielsweise die Meeresbodenbeschaffenheit zu reflektieren, ist der Mensch in der Lage,
sich ohne zu sehen,
eine Vorstellung von der Beschaffenheit der ihn umgebenden Dinge und des Umraums zu machen,
behauptet der spanische Wissenschaftler Juan Antonio Martinez. Einen solchen sechsten Sonarsinn trainierte Martinez über mehrere Wochen mit seinen Studenten. Vorbild war ihm dabei Ben Underwood, ein durch Krankheit augenlos gewordener Amerikaner, der sich das sonare Sehen mittels Klick- und Schnalzgeräuschen, ähnlich derer, die Delfine aussenden, selber angeeignet hat.
Damit war er in der Lage, Skateboard zu fahren, sich frei im Raum zu bewegen und selbst einen auf ihn zufliegenden Basketball zu erkennen.
Delfine schallen mit etwa 200 Klickgeräuschen pro Sekunde ihre Umgebung. Menschen kommen höchstens auf 4. Unser Gehirn könne auch Signale unter einer Viertelsekunde gar nicht gut verarbeiten. Wir müssen uns also mit einem Bruchteil an Klicks begnügen und davon ausgehen, dass Delfine bessere klickgeräuschverarbeitende Gehirne haben. Der ideale Ton zum Echoorten sei der Gaumenklick, sagt Martinez. Man muss dazu die Zunge unmittelbar hinter die Zähne an den Gaumen drücken und dann schnell zurückziehen. Martinez empfiehlt 2 Stunden Training jeden Tag. Dann ließen sich, ähnlich wie in der Schifffahrt, bald schon geometrische Formen mittels Klickschall erkennen. Man stünde zwar erst am Anfang der Echo-Forschung, aber man ginge davon aus, dass sie prinzipiell bis an die Detailauflösung des Sehsinns heranreiche. Für den Anfang empfiehlt Martinez den Sch-Laut, ähnlich dem, der einem Radiohörer nun bedeuten soll, still zu sein und zuzuhören. Als wenn man was von den Dingen wüsste.
Laut Wilhelm Grimm, Ding, Neutrum.
In der weitesten, unbegrenzten Bedeutung begreift es ebenso das sinnlich Bemerkbare als das Übersinnliche, das Gedachte. Daraus ergibt sich die Frage, sind Gedanken ohne Sinne denkbar? Sind Gedanken ohne Sinne denkbar? Denkbar? Bis gerade noch bestand meine Umwelt aus Dingen, auf die ich zugegangen bin. Von jetzt an besteht meine Umwelt aus Dingen, die auf mich zukommen und denen ich gegebenenfalls ausweichen muss. Für den Nichtsehenden existiert die Dingwelt invertiert. Aus Dingen werden Informationen, Informationen werden mit ausweichendem oder herantastendem Verhalten beantwortet. Den Dingen ihre undingliche Information abbringen. Mit ein bisschen Sch. Und
heißt zunächst etwas aussenden, das undinglich ist, um von den Dingen reflektiert zurückzukehren. Augenscheinliche Informationen drängen sich unbesehen von ihnen aus nicht auf. Die Dinge stellen sich zunächst informationslos in den Weg. Die Dinge sind blind für den Nichtsehenden, wenn er ihnen nichts entgegenschallt. Man muss den Dingen ausweichen lernen.
Flusser spricht vom spektralen Charakter der Umwelt. Etwas Undingliches, Schall, wird ausgeschickt, um sich am Dinglichen zu brechen und als undingliche Dinginformation zurückzukehren. Wichtig wird die undingliche Information über die Dinge, um sich verhalten zu können. Die Dinge selbst werden wertlos. Der Wert selbst ist nur noch die Information, sagt Flusser. Viele Dinge unserer Umwelt sind selbst nur noch Träger von Informationen. Was sie hier empfangen, ist etwas, das sie undinglich empfangen. Es könnte aus ihrer Kaffeekanne, aus dem Duschkopf, aus dem Amalgam in ihren Zähnen, was ein gängiger Wahn ist, kommen. Es ist schlicht egal, in welchen Sender die Information fährt. Hauptsache, sie kann sich verbreiten. Die Information braucht ein Medium, aber das Medium ist nicht die Information. Radio ist nicht Radio vom Radio. Hier ist Radio Studio. Studio ist Ding. Ich schalle nun und mache aus dem Studio-Ding Information. Radio vom Radio. Das Problem wird sein, Studios sind schalldicht. Das Studio boykottiert möglicherweise von vornherein meine Echoortungsabsicht zur Studioerkennung. Das Studio ist gegen das Radio. Das Studio selbst will sich nicht in rückschallende Informationen wandeln lassen, die den Hörern Informationen über seine Beschaffenheit meldet, ohne dass der Überträger, nämlich ich, intentional vorgreifen müsste. Der Träger der Information, das Studio, will für den Hörer unsichtbar bleiben. Das ist die Message. Es ist der Agent der Unvermittelbarkeit von Informationen über seine Beschaffenheit. Das Studio ist gegen seine Verbreitung im Radio.
Das Studio ist gegen das Radio.
Das Studio ist eins von den letzten Dingen, die sich gegen ihre Verundinglichung und Auflösung in Information sperren. Obgleich es dem Undinglichen nicht nur zuarbeitet, sondern es nahezu körperlos verkörpern will. Das Studio als Ding versteckt sich hinter der undinglichen Absicht des Radios. Ich zerre es hervor. Es zickt. Es schluckt mich. Ich bin schon jetzt gegen das Studio und muss mit der Studiotechnik kooperieren. Ich fürchte, die Technik wird mich überlisten, denn sie kennt das Studio, ich kenne es nicht. Ich frevel an ihren lauteren Absichten im Dienste des Radios. Sie wird gegen mich und mein Experiment sein. Ich bringe ihr ein Opfer, um sie gütlich zu stimmen. Ziegenfüße. Wenn sie also Ziegenfüße hören, muss ich mein Experiment unterbrechen. Schon jetzt gegen das Studio und muss mit der Studiotechnik kooperieren. Von innen betrachtet schalle ich gegen Wände. Die Wände sind verkleidet. Sie schlucken meinen Schall. Sie kapern meine Informationsbeschaffungsabsicht. Die Studiowände sind Wächter des verbotenen Widerhalls. Ein Studio ist gegen das Echo. Die Geräusche sollen an ihrem Ort der Erzeugung bleiben. Für die Weiterleitung ist allein die Technik verantwortlich. Die technische Weiterleitung erfolgt kontrolliert. Das Echo existiert nur als Effekt. Wenn es hier kein Echo gibt, kann ich es nicht selbst erzeugen. Ich muss die Technik bitten. Das Echo ist ein gern eingesetzter Effekt.
Ich bin gegen das Echo als Effekt.
Ich werde die Technik bitten, mich aus dem Studio zu begleiten. Vielleicht bis auf den Flur oder in die Kantine. Ich könnte das heutige Tagesmenü Echo orten. Sie müssten mir folgen.
Trauen Sie diesen Schritten nicht. Die Schritte sind nicht echt. Trauen Sie diesen Schritten nicht. Teppichschritte. Die Technik treibt ihr Spiel. Ich spiele mit. Hören Sie das denn nicht? Dass ich das nicht bin. Das sind nicht mal meine Schritte. Das sind Schritte ganz von fern. Diese Schritte enden an diesem Gang. Es beginnen keine neuen. Die neuen Schritte, die dort enden, sind nicht von mir.
Sie sollten sich nicht in ein Studio begeben, das keinen Widerhall erlaubt. Es bindet alle ihre Geräusche so nah wie möglich an sie zurück und lauscht sie ihnen ab. Das wollten sie nicht, als sie zum ersten Mal Geräusche erzeugten. Sie wollten Resonanz. Aber in der Übertragung ist Rückkopplung kein gewünschter Effekt. Es ist der böse Geist der Technik. Der Wiedergänger des Echos. Die Selbsterregung des Systems durch Schallaufnehmer. Ich werde sie beschwören, womöglich. Oder gehe jetzt den Milchkaffee schallen.
Francis Bacon zu David Sylvester. I had no intention to do this picture. I never thought of it in that way. It was like one continuous accident. Mounting on top of another.
Unfallserien, multiple accidents, stapelbar. Der Satz ist nicht allein zum Strafen da. Der Schall hat Echo. Sie müssen nur hinausgehen. Ich gehe jetzt.